Ja, vielen Dank, Merle. Ich habe vorhin den BU-Teams mit Absicht nicht die Frage gestellt, ja, was habt ihr denn im biblischen Unterricht überhaupt gelernt? Was ist irgendwo hängen geblieben? Aber es könnte ja sein, dass heute Nachmittag irgendjemand dich fragt, eure Eltern haben euch ja nicht einfach so aus Spaß in den biblischen Unterricht geschickt, sondern sie hatten ja eine Absicht damit, dass ihr auch was lernt. Und ich möchte euch heute Morgen eine Antwort geben, die ihr dann denjenigen geben könnt, wenn sie euch fragen, ja, was habt ihr denn überhaupt gelernt? Wir schauen in das Buch vom Prediger. Der Autor dieses Buches war König Salomo. König Salomo war der wievielte König Israels? Der dritte. Also Saul, David und dann Salomo. War schon falsch. Genau, er hat dieses Buch geschrieben am Ende seines Lebens und er blickt zurück, was er erlebt hat und er fragt sich, ja, was ist denn wirklich der Sinn des Lebens? Was gibt dem Menschen wirklich Erfüllung? Und daraus können wir Menschen sehr viel lernen. Heute Morgen geht es mir um einen Vers dieses Abschnittes, den wir eben gehört haben, Vers 13. Ist alles gehört, lautet der Schluss. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Salomo fasst hier in diesem Vers zusammen, was er vorher in 12 Kapiteln geschrieben hat. Er hat auf sein Leben zurückgeschaut, was hat wirklich Sinn gemacht, was gibt mir wirklich Freude. Er beobachtet die Menschen auf der Welt und beobachtet, was sie tun, was sie sagen und bewertet es. Ja, macht das Sinn, was sie tun? Was gibt einem bleibenden Sinn? Es geht ihm nicht darum, eine Freude zu finden, so wie wir Schokolade essen, wo wir kurze Zeit einfach glücklich sind. Nein, er fragt sich die Frage, was bleibt? Was hat Bestand? Was erfüllt mich wirklich mit bleibender Freude? Und dieses Buch beginnt mit den Worten, ich lese Vers 2 und 4 oder Vers 2 bis 4. Nichtig und flüchtig, sprach der Prediger, nichtig und flüchtig, alles ist nichtig. Welchen Gewinn hat der Mensch von seiner ganzen Mühe und Arbeit unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt und die Erde bleibt bestehen. So beginnt das Predigerbuch und am Schluss schreibt er uns dann aber trotzdem, er beobachtet das Leben und sagt, ja, eigentlich gibt nichts Sinn. Und am Schluss kommt er zu einer Aussage, ja, was macht denn wirklich Sinn? Was hat bleibenden Gewinn in deinem und in meinem Leben? Nicht die Frage quält oder du dir die Frage stellst, ja, was macht wirklich Sinn im Leben? Es ist das, was dir die Werbung verkauft. Du musst unbedingt Produkt A besitzen. Dann erfährst du wahres Lebensglück. Oder musst du wirklich irgendwo teuer in den Urlaub fliegen, damit du einen Lebenssinn bekommst? Möchtest du eine Antwort darauf, dann lies mal das Buch Prediger, was der Prediger, was Salomo beobachtet und dann was für eine Schlussfolgerung er daraus zieht. Gott gibt die Antwort im Buch des Predigers und wir haben hier die Zusammenfassung in Vers 13. Was du brauchst, um glücklich zu sein, bleibende Freude. Und er endet diesen Vers mit den Worten, das gilt für jeden Menschen, das gilt für alle Menschen. Ob du jung oder alt bist, ob du Mann oder Frau bist, was ist das Ziel deines Lebens? Suchst du die Lebenserfüllung in Geld, Macht, Genuss, Sexualität? Was macht das Leben wirklich lebenswert? Gott sagt, fürchte Gott, halte seine Gebote, das gilt für alle Menschen. Ja, wie kann er das überhaupt sagen hier, Salomo, wenn er uns das sagt? Natürlich inspiriert durch Gott. Die heutigen Philosophen fragen sich häufig, ja, wozu leben wir? Wozu? Da brauchst du eine Antwort darauf, woher du bist und wohin du gehst. Dann kannst du die Antwort geben, wozu du lebst. Und Gott, der Erschaffer und Ziel des ganzen Lebens, kann uns eine Antwort geben. Ja, was ist denn wirklich dein Lebenssinn? Es ist ein Buch an uns Gläubige, aber auch wenn du nicht glaubst, möchte ich dich ermutigen, zuzuhören. Ja, was hat dieser weise Mann, wir lesen in der Bibel, er war der weiseste Mann, der jemals gelebt hat auf der Welt, Salomo, für eine Antwort gefunden? Was denn wirklich Sinn macht? Also was soll der Mensch tun? Kommen wir zum ersten Punkt, fürchte Gott. Von der Furcht Gottes, da hören wir heutzutage nicht mehr gerne. Die Furcht ist nicht mehr da. Berthold Kohler hat 2014 geschrieben, was waren das noch für Zeiten, als wir Deutsche Gott fürchteten, aber sonst nichts auf der Welt. Die Angst vor dem Herrn haben wir ja inzwischen weitgehend überwunden, doch jetzt fürchten wir uns vor ziemlich allem. Wie passend diese Aussage. Ich weiß nicht, ob dieser Mann gläubig ist oder nicht, aber wir sehen hier, die Gottesfurcht, die verloren gegangen ist. Anstelle kommen andere Ängste, Wirtschaftskrise, Krieg, Corona, Corona-Impfung oder was auch immer. Jesus Christus lehrt, fürchte mich und sonst nichts. Doch was heißt es denn, wenn wir Gott fürchten sollen? Zuerst zum sündigen Aspekt der Gottesfurcht. Gottesfurcht ist in der Bibel nicht immer positiv dargestellt. Exemplarisch zum Beispiel, Adam fürchtete Gott, nachdem er gesündigt hatte. Und Adam fürchtete sich zu Recht, weil er ein Gericht fürchtete. Und genau das ist das Problem der Menschheit. Wir alle haben gesündigt. Nicht einer, nicht eine ist gerecht und kann bestehen vor Gott. Keinen erwartet ein Freispruch, sondern nur das Urteil, das Gericht Gottes. Das war das Problem Adams. Darum fürchtete er Gott. Das ist das Problem der Dämonen, wie wir in Jakobus lesen, die sich vor Gott fürchten, weil sie das Gericht fürchten. Und diese Furcht existiert für uns Christen nicht mehr. Wir wissen, das Gericht ist auf Jesus Christus. Er hing am Kreuz, er hat gebüßt für unsere, für deine und meine Schuld. Wir haben nun diese Furcht Gottes vor dem richtenden Gott nicht mehr, weil Jesus Christus gesühnt hat, weil wir daran glauben. Und das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Aber andererseits lesen wir im Alten wie im Neuen Testament, dass wir Gott fürchten sollen. Ja, die Gottesfurcht ist das Kennzeichen wahrer Gläubiger. Gott fordert von seinem Volk im 5. Mose, ihn zu fürchten, kurz und prägnant. Was fordert Gott? Dass du ihn fürchtest. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Petrus, Gott mahnt die Gläubigen, Gott zu fürchten. Der 1. Petrusbrief, ein Brief geschrieben an gläubige Christen, an wiedergeborene Christen, und er ermahnt sie, fürchtet Gott. Also wir sollen Gott fürchten. Und wie wir im Alten Testament in den Sprüchen und den Psalmen lesen, ist Gottes Furcht der Anfang der Weisheit. Wir haben bei Adam gesehen, dass eben Gottesfurcht auch falsch sein kann. Und wir sehen bei Adam, was die Gottesfurcht bei ihm auslöst. Die Gottesfurcht treibt ihn weg von Gott. Und das ist die falsche Gottesfurcht. Wenn du in deinem Leben gottesfürchtig bist, aber dich diese Furcht weg von Gott treibt, dann ist es die falsche Furcht. Die richtige Gottesfurcht, die bringt dich zu Gott. Die bringt dich, ja, sie treibt dich in seine Nähe. Die wahre Gottesfurcht treibt dich in der Heiligung voran, dass du mehr und mehr so wirst wie Jesus Christus, dass du zu seinem Ebenbild wirst. Die wahre Gottesfurcht treibt dich in die Anbetung. Ich möchte aus dem Psalm lesen, aus Psalm 130, Vers 4. Weil ich glaube, viele, oder es gibt einige, die eben eine falsche Gottesfurcht haben. Und dieser Psalm, dieser Vers, der lehrt uns, wie wir richtige Gottesfurcht lernen können. Psalm 130, Vers 4 heißt es, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchtet. Wie beginnen wir mit der richtigen Gottesfurcht? Indem wir uns bewusst sind, was Christus für dich und für mich am Kreuz vollbracht hat. Indem wir daran glauben und dieses Erlösungswerk für uns in Anspruch nehmen. Dir ist vergeben, wenn du daran glaubst. Und das treibt dich in die wahre Gottesfurcht. Das treibt dich in die Anbetung Gottes. Das treibt dich in die Nachfolge. Das treibt dich in seine liebenden Arme. Was möchte ich euch, liebe Teens, mitgeben auf eurem Lebensweg? Dass ihr diese Gottesfurcht in eurem Leben habt. Nicht eine Furcht, die euch wegtreibt von Gott. Nicht fürchtet, die ihr in der Welt erlebt, sondern dass ihr denjenigen fürchtet, der es würdig ist, gefürchtet zu werden. Der euch in die Arme Gottes treibt, der euch in ein Leben treibt, der Nachfolge, der Anbetung. Als zweites lesen wir in diesem Vers, halte seine Gebote. Und dieser Vers oder dieser Satz ist eigentlich für sich selbst sprechend. Dann braucht man nicht mehr groß zu erklären. Gottesfurcht treibt dich, dass du die Gebote Gottes hältst. Aber ich muss dazu ergänzen, weil es oft falsch verstanden wird. Das Halten der Gebote ist Ausdruck deiner Liebe zu Jesus Christus. Viele Menschen haben das Gefühl, ja, wenn ich die Gebote halte, dann erst liebt mich Gott. Jesus Christus sagt, nein, ich habe dich zuerst geliebt. Ich habe dir vergeben. Aus dieser Vergebung lebst du, damit du seine Gebote hältst. Und Jesus Christus sagt, ja, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Es ist Ausdruck unserer Liebe zu unserem Herrn und Heiland. Ja, wenn du glaubst, dass ein allmächtiger Gott existiert, dann lebst du auch so, als ob ein allmächtiger Gott existieren würde. Wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich ans Kreuz ging, alles hergegeben hat für dich, damit du Gemeinschaft mit ihm hast, dann lebst du auch mit dieser Liebe zu ihm. Ich wünsche euch, liebe Teens, dass ihr die Bibel, Gottes Gebote, lieben lernt. Dass ihr seine Herrlichkeit mehr und mehr kennenlernt, indem ihr seine Gebote studiert. Dass ihr lernt, und ich hoffe, dass dann auch der biblische Unterricht dazu beigetragen hat, dass eben seine Gebote gut sind. Ich wünsche euch, dass ihr in dieser Welt, auch wenn die Welt in eine andere Richtung geht, auf Gottes Gebote hört. Auf das hört, was Gott von euch möchte. Das ist die Kurzzusammenfassung. Wenn ihr heute Nachmittag gefragt werdet, ja, was habt ihr denn in den 2 Jahren überhaupt gelernt? Ist alles gehört? Lautet der Schluss, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Das wünsche ich euch, dass ihr das mitnehmt.